Serien Taxi wird präsentiert von audible.de. Sichert euch euren kostenlosen Hörbuchdownload unter audible.de/serienjunkies.
Let's do this.
Herzlich willkommen, liebe Serien-Junkies, bei einer neuen Ausgabe des Serien-Taxi. Tommy ist hier und mit mir dabei ist natürlich der liebe Axi.
Hi, Leute.
Und zusammen sind wir Taxi.
That's how it is, yo.
Das ist wie früher bei so einer Boyband, die sich im Radio angesang. Hi, this is Nick. This is AJ, Howie. Together we are
the Backstreet Boys.
Boom. Das hat bestimmt irgendjemand vergessen. Schreib mir die ganzen Backstreet Boys Fans Hate-Mails, dass ich ihren Lieblings-Backstreet Boy vergesse. Wer war dein Lieblings-Backstreet Boy? Hattest du einen?
Hattest du gerade nicht nur zwei aufgezählt?
Ich weiß nicht. Howie, AJ
und
Kevin,
das war's, ne?
Oder waren nicht so fünf? Ich glaube fünf eigentlich.
Fail, mega fail.
Ja, meine Schwester war großer Backstreet Boys-Fan, aber das hat, glaube ich, auch mal die Jungs
Backstage. Meine Schwester auch.
Aber das ist echt hart. Backstreet Boys-Lieder sind so hart im Kopf eingebrannt, habe ich mal gemerkt. Man kennt die Texte auch, wenn man es damals nicht aktiv gehört hat, aber man kam ja nicht drum rum. Es waren noch die Zeiten von Bravo TV und Charts im Radio hören. Aber wir schweifen ab. Wohl, das gehört ja auch zur Popkultur.
Das ist auch Popkultur, ja.
Besprechen. Allerdings sollen die Backstreet Boys heute nicht das Hauptthema sein. Axi, steht eine ziemlich große Serienwoche eigentlich bevor. Insbesondere auf AMC, würde ich mal sagen. Anfang Februar jetzt, wir sind ja schon im Februar, aber ich glaube am 10. geht The Walking Dead weiter, richtig?
Am 8.
Am 8.
Am Sonntag.
Ach, beide, ja klar. Und eben das große, heiß erwartete Spin-off zu Breaking Bad, Better Call Saul.
Genau.
Und darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen. Vielleicht, bevor wir das machen, ganz kurz der Hinweis. Ihr könnt natürlich alle unsere Folgen auf serienjunkies.de/podcast finden. Könnt uns bei iTunes abonnieren. Lasst uns gerne mal wieder eine Sternebewertung oder einen Kommentar da. Genau, und auf serienjunkies.de/podcast erfahrt ihr, wie ihr unseren Podcast abonnieren könnt über RSS-Feed, iTunes und wie ihr es sonst so machen wollt. Oder ihr hört ihn euch bei YouTube an. Better Call Saul. Ich habe mir es eben angeschaut, den Piloten. Wir haben schon glücklicherweise einen Screener bekommen, bevor die Leute da zu neidisch werden. Ist natürlich schon ganz cool, wenn man das vorher gucken kann, aber es ist auch ein bisschen strange, wenn man irgendwie 50 Minuten auf einem Bildschirm startet, wo quer drüber Axel Schmidt
eingetragen ist.
Also von daher, diese Screener, die man bekommt, sind auch, glaube ich, nie in HD.
Ja,
oder sehr selten.
Also, wenn die Internet-Connection gut ist, dann ist es auch HD.
Ah, okay, aber ja.
Bei mir zu Hause, ich habe mir die zu Hause angeguckt, da war es zum Beispiel echt, hat der Dienst quasi immer drum gekämpft, so dass es in HD hochladen kann.
Ja.
Aber es hat irgendwie nicht so oft funktioniert. Und das ist schade bei visuell anspruchsvollen Serien.
Ein bisschen schade, aber die Verleiher oder wer auch immer die herausgeben, sind natürlich darum bemüht oder wollen natürlich, dass da nicht irgendwie die beste Qualität schon raus ist. Ich kann mich noch an die Game of Thrones Screener letztes Jahr erinnern. Die habe ich mir dann auch angeguckt und es hat eigentlich fast keinen Spaß gemacht, in dieser Schrottqualität zu schauen. Wo ich dann denke so...
HBO-Screener sind auch tatsächlich bekannt dafür, dass sie extrem schlechte
möglichst
Qualität haben.
Möglichst schlecht, ja.
Aber es hat sich gebessert, muss ich sagen. Also ich habe die Game of Thrones Screener letztes Jahr auch gesehen und das war wirklich miese Qualität. Und dann
haben wir schon die neuen? Nee, oder?
Nee.
Fünfte Staffel, das wäre...
Kommt erst.
Bin ich auch schon ein bisschen heiß. Übrigens der Trailer hier rausgekommen. Wir können da mal kurz einen Abstich darauf. Bist du eigentlich up to date? Hast du den Trailer geschaut?
Zu meiner Schande muss ich gestehen, nein.
Wolltest
aber
du
ich
nicht
bin
sehen?
Auch kein Trailer-Freak. So. Ich habe mittlerweile echt keine Lust mehr, Trailer zu gucken. Weil, sagen ja viele auch, dass man da viel zu viel sieht mittlerweile in Trailern. Und auch so bei Comedy-Trailern sind halt alle Gags schon verbraten.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht super Spoiler-averse, aber trotzdem, so Bilder muss ich vorher wirklich noch nicht sehen.
Ja. Bei Filmen, auf jeden Fall, es ist Film und Serie, ist ja jetzt kein großer Unterschied. Ich habe mir den neuen Trailer jetzt vor allem auch angeguckt, weil wir noch ein kleines YouTube-Special dazu machen. Also schaut mal auf dem YouTube-Kanal von den Serienjunkies vorbei. Gibt es eine fette Trailer-Analyse, die wir auch, der Felix schon bei uns auf der Seite auch gemacht hat.
Wie viel länger ist sie als der Trailer selbst?
Viermal, glaube ich. Ich glaube, der Trailer geht 2 Minuten, diese Analyse wird 4 Minuten, 8 Minuten, Entschuldigung, gehen. Also selber viel cooles Zeug, wer wirklich nicht Trailer feindlich ist oder damit kein Problem hat, der kann da auf jeden Fall mal reinschauen. Sind eigentlich coole Infos einfach, was man so ein bisschen zu erwarten hat und es geht gar nicht so sehr in die Plot-Details rein. Ja, sie haben eigentlich ein großes Ding, haben sie tatsächlich irgendwie verraten oder sehr stark angedeutet, in welche Richtung die das kann ich ja sagen, in welche Richtung die Geschichte von Tyrion geht, haben sie sehr stark angedeutet. Okay. Was ich ein bisschen schade fand, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt vorher wissen müssen. Aber gut, wer sich den Trailer angeguckt hat, wird es eh wissen. Und
aber weiß man das nur, wenn man die Bücher kennt?
Nee, es ist schon, es hat mich echt gewundert. Das ist wirklich sehr stark angedeutet. Der ist ja, Buch brauchen wir jetzt nicht drüber. Egal, es wird sehr stark Tyrion und da habe ich mich ein bisschen geärgert. Und ich habe das mich spoilen lassen von der URL schon quasi, die irgendjemand bei uns in den Arbeitschat in der Redaktion gepackt hat. Da stand in der URL schon,
Tyrion macht das
und genau, Tyrion macht das und das in New Game of Thrones Trailer oder so. Und da dachte ich schon so, ey, krass.
Aber es ist kein Spoiler, wenn man sagt, er kommt aus der Box raus, oder?
Ja, nee. The Dink is out the box. The Dink is out the box.
Das passiert irgendwann im Laufe der 5. Staffel. Tyrion wird aus einer Box steigen.
Ja. Spoiler, hallo.
Hate Mail an Axel at serien.de.
Nee, wenn ihr zum Game of Thrones Trailer irgendwie Meinung habt, könnt ihr uns ja auch gerne schreiben auf Podcast, an Podcast @serienjunkies.de. Aber wir wollen eigentlich vor allem über Better Call Saul sprechen. Wir haben den Piloten jetzt schon gesehen. Es geht los am 8.9. auf AMC am Wochenende. Am
2.
Ja, ich meine, am 8. und 9. Wie schlecht. 8. und 9. Februar auf AMC und dann ab dem 11. Februar hierzulande auch auf Netflix und dann immer wöchentlich. Also erwartet nicht, das ist keine Netflix-Serie, erwartet nicht alle Folgen gleichzeitig, sondern quasi wöchentlich wie im normalen Fernsehprogramm. Aber ihr könnt es natürlich dann jederzeit abrufen.
Was ich übrigens auch ziemlich dreist fand, vor dem Better Call Saul Screener war so eine Netflix-Einblendung Netflix Original.
Ja, das ist ja eh so ein Ding. Da habe ich auch schon ganz viel mit Leuten hier in der Redaktion drüber diskutiert. Netflix hat natürlich seine eigen produzierten Serien, wie House of Cards, wie Orange is the New Black, die sie quasi in Auftrag geben. Ich weiß gar nicht, ob meistens produziert das nochmal ein anderes Studio, oder? Also Netflix hat kein eigenes Produktionsstudio in diesem Sinne, aber sie geben das. Genau, sie geben das ganz klar in Auftrag. House of Cards ist es Sony, ja?
Nee, die haben ein eigenes Produktionsstudio, das heißt. Habe ich vergessen.
Egal. Auf jeden Fall gibt Netflix schon ihre Seiten in Auftrag. Das ist dann eine Netflix-Originalserie, die gibt es nur bei Netflix und wie auch immer. Beziehungsweise wurden sie ja vorher, bevor Netflix nicht in Deutschland war, an Sky lizenziert oder was auch immer. Aber Serien wie Better Call Saul, die quasi AMC produziert, oder auch Sony, wie auch immer, aber für AMC in den USA, die hier aber quasi als erstes über Netflix vertrieben wird, ich weiß nicht, was sie da für einen Deal haben, das müssen sie ja dann auch handeln. Dürfen sie als Netflix Original Series präsentieren? Zum Beispiel, ihr seht es ja, wenn ihr Netflix in Deutschland nutzt, was weiß ich, From Dusk Till Dawn oder Fargo, wurde hier auch als Netflix Original Series. Das ist ein bisschen...
Es ist total shady,
als wäre jetzt quasi Netflix ist ja in diesem Sinne nicht für die Qualität verantwortlich in diesem Fall. Sie haben einfach nur eine Serie eingekauft.
Ja, und das ist halt, ich verstehe auch nicht, also das ist doch fatal für diejenigen Produktionsstudios, die das wirklich produzieren oder diejenigen Sender, die das wirklich zeigen. Also
auf jeden Fall, also ich denke mal, viele Leute verbinden auch natürlich jetzt Fargo oder Penny Dreadful oder so mit Netflix. Ne?
Also, das machen auch tatsächlich Leute. Also wir kriegen auch Zuschriften von Leuten, die sagen, ja, wann kommt die zweite Staffel von Fargo bei Netflix?
Ja.
Und das ist halt schon, also... Es ist ja schon...
Also von Netflix ist es clever, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber wer unterschreibt solche Verträge?
Ja. Verstehe ich. Weiß nicht, ob sie dann nochmal so eine Präambel irgendwie haben. Und hier noch die extra Mille, damit wir das Netflix Original Series nennen dürfen.
Und es ist
im Ausland. Ich weiß nicht genau.
Ja, da musst du schon mehr als eine Mille hinlegen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber meinst du das nur im Ausland so, oder?
Genau, also in...
Ach so, das ist nicht in den USA so.
Nee, also... Wenn eine Serie quasi in irgendeinem Land, BBC, irgendeine englische Serie, wenn die aber nach Deutschland auf Netflix kommt und zum ersten Mal bei Netflix läuft, dann schreibt Netflix dahin Netflix Original Series.
So. Mhm.
Okay. Netflix würde auch, wenn jetzt Game of Thrones in Deutschland bei Netflix läuft, würden sie da auch Netflix Original Series draufhauen, wenn das halt sonst keiner hat.
Ja.
Also so ist es zumindest momentan. Naja, wie auch immer, Better Call Saul, eigentlich eine AMC-Serie, aber in Deutschland dann über Netflix zu sehen. Wir werden jetzt ein bisschen über den Piloten quatschen. Wenn ihr halt wirklich gar nichts zu Better Call Saul hören wollt, dann hört euch die Episode vielleicht nächste Woche an. Aber wir müssen ja jetzt auch nicht zu sehr in die Plot-Details gehen. Es ist ja auch nur der Pilot. Es folgen dann noch, ich weiß nicht, 10 Episoden oder wie viel hat das insgesamt? 13?
10.
Ja. Von daher finde ich es jetzt nicht so schlimm. So viel Plot gab es jetzt in dem Sinne auch noch nicht. Und vielleicht können wir euch...
Und das ist auch schon ein Spoiler.
auch ein bisschen den Mund wässrig machen. Vielleicht vorab, hattest du Bock drauf grundsätzlich? Oder was hast du gedacht, als damals rauskam, die machen jetzt einen Breaking Bad Spin-Off?
Also generell bei Spin-offs bin ich eher mal so ein bisschen skeptisch.
Ja.
Weil es spricht ja immer dafür, so man hat keine neuen Ideen, deswegen wärmt man die alten auf. Dann war ich skeptisch, weil Bob Odenkirk und besser gesagt Saul Goodman in Breaking Bad einfach so ein kleiner Nebencharakter war, der dafür sehr gut war. Aber fragwürdig war, ob er eine Serie allein tragen kann.
Ja.
So, ich traue das natürlich Bob Odenkirk zu, dass er eine Serie allein tragen kann, aber der Charakter an sich, der muss noch viel weiter ausgebaut werden, damit er eine Serie tragen kann. Deswegen war die Skepsis groß.
Der ist ja bei Breaking Bad, gerade weil er halt so ein One-Note-Charakter ist.
Genau, so ein One-Line, so ein One-Punching-Ball.
Ja, und eigentlich ja immer in der gleichen Stimmung und hat auch nicht viel Hintergrundgeschichte bekommen und so weiter. Ja.
Es ändert sich dann, Spoiler zu Breaking Bad, ein bisschen am Ende der Serie. Aber ansonsten, ja, ist er halt einfach dieser One-Note-Character, das stimmt schon. Und ja, deswegen war die Skepsis relativ groß. Dann kamen die ersten Reviews und Berichte aus Amerika rein, die alle ziemlich positiv
geschrieben haben. Vielleicht kann man einen kurzen Schritt zurückgehen. Erst hieß es ja so ein bisschen, könnte eine Comedy werden. Hätte sie auch irgendwie angeboten, Better Call Saul, haha, witzige Figur und bla. Und dann ging es aber immer mehr auch Richtung, ja, wird vielleicht eine Dramaserie und Vince Gilligan ist voll mit an Bord. Am Anfang so, ja, als Berater und jetzt ist es wirklich so seine Serie auch. Ne? Also der Macher von Breaking Bad ist jetzt auch der Showrunner. Genau, also er hat Regie geführt.
Mit Peter Gould ist er ja Showrunner.
Okay. Und wird er auch bleiben oder war das so, oh, mache ich mal die erste Staffel? Nö.
Nee, das ist jetzt erstmal so der Deal. Das ist ja auch schon eine zweite Staffel bestellt.
Stimmt.
Also,
schon krass, bevor überhaupt eine gelaufen
ist. Also das ist normalerweise kennen wir das nur von Stars, von diesem etwas kleineren Pay-TV-Channel aus den USA. Der bestellt immer Serien gleich im doppelten Pack quasi und ärgert sich dann nach der ersten Staffel, dass er sie noch am Bein hängen hat quasi. Aber das hat AMC jetzt auch so gemacht. Kann man natürlich auch zweierlei deuten. Ne? Man kann sagen, okay, sie geben eben, sie finden das, was sie sehen, so gut, dass sie gleich eine zweite Staffel bestellen. Oder sie finden das nicht so gut und wollen aber einen großen Vertrauensvorschuss geben, damit die Zuschauer denken, okay, es ist toll, wir müssen das jetzt weitergucken und bestellen deswegen gleich eine zweite Staffel. Also es gibt halt zweierlei Interpretationsmöglichkeiten.
Ja. Auf jeden Fall hat es sich für mich immer so angefühlt, am Anfang so, ja, ist irgendwie eine Idee. Und da dachte ich auch so, muss halt jetzt nicht sein. Es war noch so am Ende oder vierte, fünfte Staffel von Breaking Bad. Und dann aber schien es immer mehr Commitment von allen Seiten zu geben, daraus irgendwie, und wenn Vince Gilligan jetzt sagt, ich mache das die nächsten 4-5 Jahre, dann
also wenn Vince kann man Gilligan sich natürlich auch vorstellen. Irgendeinem Projekt verschreibt, dann hat er so viel Vertrauensvorschuss von Breaking Bad, dass man erstmal dem Ding eine Chance geben sollte.
Ja, definitiv. Von daher, genau, war ich jetzt zum Anfang weniger skeptisch und muss sagen, nach dem Piloten ziemlich positiv überrascht eigentlich. Gott, wie kann man jetzt anfangen? Ja, es ist halt eigentlich, wie es erwartet, was bekannt war schon, es ist ein Prequel zu Breaking.
Spielt 6 Jahre davor.
Ja, 2001.
2002, genau.
2002. Es ist angesiedelt und wir sehen Saul Goodman, der noch unter dem Namen, seinem eigentlichen Namen, James McGill oder Jimmy McGill,
genau.
Als Anwalt arbeitet, nicht sonderlich erfolgreich. Also das ist so ganz klar die Message, die in der ersten Folge auch rüberkommt. Der fährt so ein volles, schäbige Auto, macht irgendwie überhaupt keine großen Cases, verdient einen sehr strange Case, hat er in der ersten Episode.
Ja, den ich auch nicht ganz verstanden habe, aber darüber reden wir jetzt nicht später.
Verdient da überhaupt keine Kohle mit und ist irgendwie ziemlich verzweifelt.
Ist so ein bisschen down on his luck.
Ja, und eigentlich spielt die erste Folge, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, eigentlich so einen Tag durch, oder? Bei ihm. Einen richtig miesen Tag irgendwie.
Es ist, glaube ich, mehr als ein.
Ja, also es könnte so ein,
zwei Tage.
Genau,
Genau, aber es ist kein großer Zeitraum, der da abgedeckt wird und es soll einfach die Prämisse etablieren, okay, Saul oder besser gesagt Jimmy McGill ist extrem unzufrieden. Er hat einen Bruder, der viel erfolgreicher ist als er. Es gibt dann noch einen mysteriösen Charakter, der sowas wie eine Vaterfigur für ihn ist, so habe ich das aufgeschnappt, der um den er sich so ein bisschen kümmert. Chuck.
Ah, das ist doch sein Bruder, oder?
Das war sein
Bruder. Ja.
Ach so.
Oh, Axel. Hoffentlich hast du noch keine Kritik geschrieben.
Oh, Mann. Natürlich ist das sein Bruder.
Ja, das ist sein Bruder.
Ja. Ach, scheiße, ich hab's gerade verwechselt mit dem anderen Dude. Naja, egal. Das ist sein Bruder, ja.
Genau. Also sein Bruder ist quasi ein bisschen älter, erfolgreicher Anwalt
gewesen.
Da ist auch eine Storyline noch, die da angepackt wird. Muss man jetzt auch nicht unbedingt spoilern. Hat auf jeden Fall eine große Anwaltskanzlei mit aufgebaut. Und im Prinzip hat Saul, also der sich noch Jimmy nennt, Also der Bruder ist ja so ein bisschen so, kommt so rüber, aber so ein Idealist irgendwie, ne? Ja. Der sagt, ja, das Anwaltsdasein, das ist total ruhmreich und das ist irgendwie, ja, nicht unbedingt ruhmreich, aber man tut das Richtige und man setzt sich fürs Recht ein und so weiter.
Und Jimmy,
hat, glaube ich, also es wird so vermittelt, als hätte er die letzten Jahre versucht, dem so zu folgen, aber es hat nie so wirklich hingehauen. Ne? Ja. Also,
und ihm geht es halt auch eher um was anderes. Ihm geht es jetzt nicht darum, der honorige Anwalt zu sein, sondern eher darum, Geld zu verdienen.
Zumindest er ist ja so an den Punkt gekommen, in diesem Moment, wo wir einsteigen, dass er dann sagt, ey, jetzt macht ja so keinen Sinn, ich muss ja auch irgendwie ein bisschen was verdienen.
Ja.
Und dann eigentlich endet die zweite Hälfte der Folge dann so, dass er sagt, so kann es nicht weitergehen, mehr oder weniger. Und dann mache ich das halt auf einem anderen Weg als mein Bruder, der immer der Idealist war und immer das Richtige getan hat, und versuche halt so ein bisschen shady oder... Ja, vielleicht gucke ich mich eher nach Leuten um, die schuldig sind, aber mache dafür dann ein bisschen mehr Geld und gehe irgendwie in eine andere Richtung.
Er betritt quasi zum ersten Mal den dunklen Pfad.
Ja,
also er rutscht ein bisschen ab irgendwie, er geht vom rechtschaffenen Pfad ab und gerät so ein bisschen ganz leicht auf die schiefe Bahn. Und das ist halt so die Prämisse der Serie, oder der ersten Episode. Es will halt etablieren, warum Saul Goodman zu Saul Goodman wurde.
Genau. Ja. Und hat noch nicht mal den Namen. Also warum er den wahrscheinlich wechseln wird, das wird auch schon angedeutet.
Genau.
Und das wird dann wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen noch passieren. Ja, es ist ja so aufgefallen. Also ich fand erstmal die Inszenierung ziemlich cool, muss ich sagen. Also ich hatte so das Gefühl, ich glaube so die ersten, es gibt so ein kleines Intro, also beziehungsweise so ein Opening-Sequence vor dem Intro, die glaube ich komplett ohne Dialoge auskommt und dann noch so die ersten Minuten der eigentlichen Folge auch noch. Ich hatte so das Gefühl, sie wollen da extra gleich so zeigen, ey, wir machen hier was Qualitatives. Ja, das ist jetzt nicht so hier lustig, Saul Goodman und so.
Ja.
Und nehmen sich sehr, sehr viel Zeit und es wird fast ein bisschen zu ruhig, aber man kann schon natürlich Vince Gilligans Handschrift erkennen. Mhm. Es strotzt nur so von irgendwie interessanten Kameraeinstellungen.
Ja. Also man sieht, dass es die Schwester im Geiste von Breaking Bad ist.
Und auch fast noch, also experimenteller als Breaking Bad am Anfang war. Weil wie du gesagt hast, Vince Gilligan jetzt wahrscheinlich die Vorschusslorbeeren und das Vertrauen irgendwie hat, um da
Er weiß jetzt, wo er die Kamera hinstellen muss, damit es gut aussieht.
Ja.
Und also von der Optik her, von der Bildkomposition her, ist es sehr, sehr stark angelehnt an Breaking Bad, was ja was extrem Gutes ist.
Ja.
Also Breaking Bad war so eine gute Serie, weil sie auch optisch so überzeugt.
Eben, und es war auch nicht nur, dass es irgendwie gut aussehen soll, sondern es hat auch ganz oft irgendwie auch Geschichten erzählt, sozusagen durch die Bilder, was ja auch nicht viele Serien machen.
Und ich muss wirklich sagen, das Cold Open dieser Episode hat mir fantastisch gut gefallen.
Ja, also schwarz-weiß, ohne da jetzt so viel vorwegzunehmen.
Wir wollen jetzt wirklich nichts darüber sagen, weil es wirklich eine tolle Überraschung ist.
Da könnt ihr auch mal so ein bisschen spekulieren, was da eigentlich genau passiert ist, aber
ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde es zu cool, um es den Leuten zu
spoilern.
Deswegen lassen wir es lieber. Aber darauf könnt ihr euch wirklich freuen, und der Rest der Episode ist auch in diesem Stil gehalten und also viele interessante Kameraeinstellungen, einfach viele optische Spielereien, und das macht schon extrem viel Spaß, muss ich sagen.
Ja.
Also die Episode war so richtiges Eye-Candy.
Auf jeden Fall, ja. Mir ist eine Einstellung aufgefallen, da kommt Saul irgendwie aus diesem Meeting und steht dann draußen vor der Tür und raucht irgendwie noch eine Zigarette mit einer anderen Anwältin, und er ist voll down und es fällt so ein Schatten über sie, und er ist so quasi, sein Gesicht wird gerade so halb angeschnitten, also Lichtschatten, ist er noch halb im Licht, halb im Schatten, und die andere Anwältin ist schon so, ihr Gesicht ist komplett im Schatten, so, die ist schon irgendwie übergelaufen zum Bösen,
zur dunklen Seite.
Genau, also solche Sachen, und sowas hat Breaking Bad ja auch mal sehr, sehr gut gemacht, wie viel damit irgendwie, was Walt anhat, welche Farben er trägt, wie er steht, wie manchmal wurde sein Kopf quasi abgeschnitten vom Screen, sodass man dann irgendwie nur seine Stimme gehört hat, und er wurde dann mit den verschiedenen Identitäten, Heisenberg und Walter White und so, gespielt.
Also für so Easter Egg Hunter ist es auf jeden Fall
gefunden. Man muss gucken, ob es dann irgendwann nicht zu viel Spielerei sozusagen wird, aber im Prinzip mag ich den Stil, der eben nicht so dieses typische, also das hat, was heißt dieses typische, das machen ja jetzt viele Serien, haben ja jetzt eher einen cineastischen Stil, aber man geht oft weit raus. Was man früher im Fernsehen gar nicht gemacht hat. Also die Leute haben so kleine Fernseher, da müssen ja auch die Gesichter, das bringt nichts, wenn wir jetzt da irgendwie in eine weite Einstellung gehen.
Ja.
Aber das wird viel gemacht, was man auch schon so aus Breaking Bad kannte. Spielt ja auch, ist es auch in Albuquerque, oder?
Ja, genau.
Okay. Cool. Was ist dir noch irgendwas aufgefallen? Dave Porter macht wieder die Musik auch von Breaking Bad.
Ich glaube, der Cutter ist auch wieder der gleiche. Okay. Also die haben schon so um die einige Executive Producer. Ich glaube, Thomas Schnauss ist am Start und Melissa Bernstein. Die waren alle schon bei Breaking Bad am Start. spricht alles dafür, dass es eine gute Serie werden kann. Also so einen kleinen Kritikpunkt hätte ich schon, was den Plot betrifft. Also,
ja.
Es ist so ein bisschen... es steht ein bisschen zu befürchten, dass es so procedural-esque wird.
Ja. Yeah.
Also, dass es halt quasi einen Fall der Woche jede Woche
ja,
geben könnte.
Wie quasi Saul wieder mal irgendjemanden ja. als Klienten rannimmt. Und
genau, der Saul dann zieht in dieser Woche den und den ab.
Ja.
Wenn das so werden würde und es so viel Zeit einnimmt wie in der Auftaktepisode, dann fände ich das, glaube ich, weniger optimal. Das Problem ist, glaube ich, auch so ein bisschen, die Auftaktepisode schafft es noch nicht hundertprozentig, die Prämisse der Serie zu etablieren.
Ja.
Das habe ich so ein bisschen vermisst. Dass, also ich weiß es noch nicht hundertprozentig, wo es hingehen wird.
Ja.
Und wenn es nur diese Entwicklung von Jimmy McGill zu Saul Goodman wäre, dann wäre mir das ein bisschen persönlich ein bisschen zu dünn.
Und vor allem zu ähnlich zu Breaking Bad, oder?
Ja.
Aber das habe ich ja. Das ist ja auch, vielleicht ist das nochmal irgendwie eine witzige Sache, das ist ja auch ein bisschen so das Problem des Prequels. Wir wissen ja, oder die Leute, die Breaking Bad gesehen haben, wissen ja, wo Saul Goodman endet.
Ja.
Ist es dann irgendwie, wird es dadurch uninteressanter, ne? Du weißt, dass er nicht sterben wird, du weißt, dass er nicht, weiß ich nicht, wahrscheinlich nie im Knast oder so landen wird. Gut, dazwischen kann irgendwie alles passieren, ja. Aber,
schon ein Problem.
Ja, also, das haben ja auch viele damals bei Breaking Bad mit den Flash-Forwards gesagt, jetzt weiß ich schon, dass Walter irgendwann mal das macht. Und
ich gehörte auch zu denjenigen, die das kritisiert haben, muss ich sagen, bei Breaking Bad. Also, es nimmt so ein bisschen Überhand, also nicht nur in Filmen, auch in Filmen in letzter Zeit, dass es solche Flash-Forwards gibt. Das gab es zum Beispiel auch in der zweiten Staffel von Hannibal.
Echt?
Ja. Wurde am Anfang,
ach so, ja, genau, ja,
gleich in der ersten Episode wurde halt gezeigt, was in der letzten Episode passiert.
Ja.
Und ich meine, es war trotzdem extrem interessant, was dazwischen passiert ist. Und wenn du gute Autoren hast und gute Regisseure, dann kannst du es auch interessant machen. Aber es besteht halt die Gefahr, dass halt auch Langeweile auftritt. Und die Gefahr besteht definitiv auch bei Better Call Saul. Die erste Episode hat mich gut unterhalten.
Ja.
Ich werde das auf jeden Fall gucken. Wir werden es auch begleiten bei Serienjunkies.
Machst du das, Axel?
Ja, sieht so aus.
Gut, dass ich dir nochmal gesagt habe, das ist Chuck.
Sehr gut. Ja, genau. Aber alles in allem bin ich vorsichtig optimistisch.
Ja. Ich auch. Wie gesagt, der Pilot war überraschend... hat überraschend wenig große Gags, obwohl er auf jeden Fall Lacher hatte. Aber wie gesagt, es ist schon relativ ernst. Sie machen da wirklich ernst in dem Sinne, dass sie jetzt sagen, ja, wir machen da wirklich eine Drama-Serie. Es wird nicht der lustige Ableger von Breaking Bad sozusagen, sondern es bleibt in einem ähnlichen Ton. Es war fast sogar noch ein Ticken ernster, finde ich. Also von daher würde ich auch sagen, ey, schaut mal rein, gebt ihr mal eine Chance. Vor allem, wenn ihr, wie ich irgendwie am Anfang gedacht habe, das wird jetzt irgendwie nur so ein Gag-Feuerwerk, das brauche ich nicht, irgendwie so eine halbstündige Comedy mit Saul. Ja, schaut einfach mal rein. Sowieso, wer Netflix eh abonniert hat, kann da, glaube ich, nicht viel falsch machen.
Ja, das stimmt. Für Netflix ist es natürlich ein genialer Schachzug.
Ne? Ja, hat uns übrigens auch nochmal jemand geschrieben, ich weiß gar nicht, ob wir das falsch gesagt haben letzte Woche, wir hatten ja schon mal gesagt, Breaking Bad kam ja damals auch sehr schnell nach Deutschland und da war das eben Watch Ever, die das gemacht haben.
Haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt.
Ja, darauf aufmerksam war, das war auch sehr cool. Jetzt wird es natürlich mit Netflix, ist natürlich irgendwie ein Player da, der ein bisschen mehr Kohle in der Hinterhand hat wahrscheinlich.
Ja.
Da wird es schwerer für die anderen, solche Deals an Land zu ziehen. Aber für uns als Serienjunkies ist es natürlich immer cool. Ey, die Sachen kommen jetzt immer schneller rüber.
Ist halt auch ein krasser Präzedenzfall. Ne?
Mhm.
Also wenn das jetzt funktioniert mit Better Call Saul, wovon ich stark ausgehe, ich meine, ich gehe mal stark davon aus, dass es für Netflix auch eine enorme Werbetrommel rühren wird und viele Leute sich auch Netflix kaufen extra deswegen.
Ja. Ich hatte mich damals so ein bisschen gewundert. Ich hatte relativ früh gehört, dass sie das exklusiv rüberbringen nach Deutschland. Und noch bevor sie hier gestartet sind, dachte so, ja, kann man machen so. Aber damals war ich auch noch, dachte ich so, weiß gar nicht, ob das so durchschlagen wird. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass die vielen, vielen Breaking Bad Fans auch wieder einsteigen werden.
Ja, also ich glaube, es gibt einen sehr geringen Prozentsatz an Breaking Bad Fans, die sich das jetzt erst, also die Better Call Saul keine Chance geben werden. Da musst du schon ein Hardcore-Purist sein.
Ja. Tatsächlich hat ja Bob Odenkirk vielleicht auch noch durch Fargo dazwischen auch nochmal so ein bisschen an Profil gewonnen, ist noch ein bisschen bekannter geworden. Bin auf jeden Fall echt noch gespannt. Ich weiß nicht, ob er quasi den Weg von Bryan Cranston gehen kann und da jetzt irgendwie Emmy-Nominierungen und Gewinne und so abstauben kann. Muss er noch beweisen.
Also, ja, er hat schon gut bin ich auch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ja. Er ist ein guter Schauspieler.
Vor allem, weil er, ich fand's cool in der Pilot-Episode, sorry, dass er echt noch so einen anderen Ton trifft. Er ist halt noch nicht der Saul Goodman, der er später ist. Ja. Ne? Also, oder die Persönlichkeit.
Ja. Das stimmt schon, ja.
Aber hat auch so kleine, ja, hat ja ein paar so Momente, wo er kurz vorm Verzweifeln ist und so. Das hat er schon ganz gut gemacht. Aber trotzdem.
Es hat ganz gut changiert, so zwischen Drama und Humor. Ja. Also es war, also stärker, wie du schon gesagt hast, stärker als bei Breaking Bad am Anfang.
Mhm. Wo ich das auch gar nicht mehr so gut im Kopf habe, müsste ich wahrscheinlich nochmal reingucken.
Ja, der Anfang von Breaking Bad, da war schon wenig Comic Relief.
Okay.
Es war schon alles sehr düster und bleak. Und
ja, so. Ja. Ja. Wo wir gerade so ein bisschen beim Thema sind. Better Call Saul ist ja ein Breaking Bad Spin-Off und ich wollte dich mal fragen, wie sieht es überhaupt aus? Siehst du da irgendwie einen Trend? Oder es kommt ja jetzt auch, also The Walking Dead startet wieder, wie wir gesagt haben. Da gibt es auch einen Spin-Off. So, es sind gerade AMC, ne, haben jetzt ihre zwei großen Serien gehabt und machen jetzt nicht, wie es vielleicht HBO noch vor ein paar Jährchen gemacht hat. Ja, wir hatten einen Hit mit, The Sopranos oder sonst irgendwas. Haben jetzt kein Spin-Off dazu gemacht, sondern haben versucht, wieder neue Sachen zu machen.
Der Unterschied zwischen HBO und AMC, HBO bringt immer wieder neue Hits raus und AMC, denen gehen jetzt so langsam die Hits aus. Sie haben ihren Monster-Hit Walking Dead, die erfolgreichste Dramaserie derzeit im amerikanischen Fernsehen. Aber Mad Men geht zu Ende, Hell on Wheels, das niemals besonders erfolgreich war, geht zu Ende. Und ihre neuen Formate haben alle nicht gezündet. Sie sind zwar verlängert worden, es gab Turn, das ist verlängert worden, und Halt and Catch Fire, das ist verlängert worden.
Okay. Also, aber haben sie ja zumindest noch neue Sachen probiert. Es ist jetzt noch nicht so weit, dass man sagt, oh, es gibt jetzt wieder nur noch Remakes und Spin-Offs und so weiter. Aber man kann ja ruhig mal darüber sprechen, ob es nicht vielleicht das Fernsehen, die sie 10, 15 Jahre jetzt hatte, wo alle gesagt haben, neu, neu, neu. Ja? Mhm. Und jetzt aber dann sagen, okay, wenn eine Sache funktioniert hat, machen wir vielleicht nochmal was Ähnliches. Ne?
Ja, ich glaube, das ist halt so, also bei AMC, sie suchen nach neuen Stoffen, aber merken gleichzeitig, dass es immer schwieriger wird, diese neuen Stoffe zu finden, weil die TV-Landschaft auch immer zersplitterter und größer und weitläufiger wird. Und deswegen denken sie sich halt, okay, warum sollen wir nicht ausprobieren, auf eine alte, auf ein altes Format zurückzugreifen und es weiter auszuschlachten?
Ja.
Und ich meine, ja, wir werden jetzt sehen, wie es funktioniert, ob es funktioniert mit Better Call Saul. Sie haben schon zwei Staffeln bestellt, sie sind überzeugt davon. Und The Walking Dead wird genauso laufen. Ich bin ein bisschen skeptischer vom kritischen Standpunkt her, ob The Walking Dead das Spin-Off genauso gut werden kann wie das Breaking Bad Spin-Off. Ja. Ich finde, es ist mehr Potenzial in dem Better Call Saul als im Walking Dead Spin-Off, weil du ja quasi eine ziemlich ähnliche Geschichte erzählst bei The Walking Dead.
Ja.
Beim Spin-Off meine ich
jetzt. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also ich glaube, die Angst ist ein bisschen berechtigt, dass man denkt, das wird jetzt wie in Hollywood, es gibt dann nur noch Remakes und Spin-Offs. Allerdings ist es bei Serien vielleicht nicht ganz so problematisch, würde ich jetzt mal als These in den Raum werfen, weil, klar, die machen das jetzt mit Better Call Saul, weil man hat schon eine bekannte Figur, man hat den Namen, das war so beliebt. Vince Gilligan ist irgendwie auch ein Name. Aber du kannst ja daraus entsteht dann nicht nur ein 1,5 Stunden Film, wie es oft bei im Filmbusiness ist, der irgendwie sehr, sehr ähnlich ist, sondern da kannst du ja, du nimmst es halt wie Fargo, ja? Ich habe Fargo, toll, machen jetzt eine Serie, bumm, war eigentlich richtig geil und hatte nicht so viel mit dem Film zu tun, außer vielleicht ein bisschen die Stimmung und so. Von daher verurteile ich das jetzt nicht so grundsätzlich, dass sie einfach bekannte Marken nehmen und versuchen weiterzumachen, wenn sie trotzdem irgendwie einen neuen Weg gehen. Sie hätten jetzt natürlich auch Better Call Saul, und das müssen sie gucken, vielleicht passiert das auch noch, ganz genau so aufziehen können wie Breaking Bad. Einer, der von gut oder normal nach böse geht. Ja. So. Sollten sie meiner Meinung nach nicht machen, weil dann werde ich irgendwann sagen, das ist jetzt genau wie Breaking Bad, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich hoffe, dass sie da ein bisschen anderen Weg einschlagen. Genau wie bei The Walking Dead. Dann würde ich dann schon erwarten, dass sie aber auch eine Serie machen, die stimmungstechnisch schon ein bisschen in eine andere Richtung geht. Weil sonst wird es tatsächlich irgendwann langweilig. Yeah. Wenn ich dann halt 2-3 Spin-offs laufen habe, anstatt 2-3 neue Ideen, fände ich es schade.
Ja. Man muss immer erst abwarten, was passiert. Was momentan zu konstatieren ist, ist wirklich, dass in der Entwicklungsphase, vor allem bei den Networks, befinden sich gerade massenhaft alte Filme, die halt neu aufgewärmt werden. Mhm. Also es sind jetzt zum Beispiel in dieser Entwicklungsphase sind an Piloten bis jetzt Serienadaptionen von Problem Child, zu Deutsch ein Satansbraten.
Ah, okay.
Minority Report, ja. Mit Tom Cruise, Rush Hour, hier Jackie Chan, ja, und Chris Tucker, ja, und Uncle Buck, ein Film von 1989 mit John Candy von, ja, John Hughes.
Ah, okay.
Hier der Breakfast at, ja, Breakfast Club Typ und so. Die sind bis jetzt bestellt worden. Davon gibt es jetzt wirklich nichts, was mich reizen würde. So. Also,
ja.
Es ist jetzt, also zum Beispiel bei Minority Report hat Steven Spielberg sein Okay gegeben. Hm. Seine Produktionsfirma wird das auch, den Pilot auch produzieren. Dann gibt es haufenweise Tom Hanks-Filme, die aus den 80er Jahren, die irgendwie jetzt gerebootet werden sollen. Zum Beispiel wird Big, befindet sich gerade in Entwicklung, Bachelor Party,
ja,
oder The Money Pit. Und diese Liste ließe sich unendlich fortführen. Ich habe auch, jetzt am Wochenende kommt eine Kolumne von mir, da setze ich mich mit genau dem auch nochmal ein bisschen näher auseinander. Bei Fargo war es ja bei mir genauso, dass ich gedacht habe vorher, okay, warum soll ich das jetzt schauen wollen? Der Film ist schon super, ich brauche jetzt keine Serienversion. Dann hast du 3 Episoden von dem Ding geguckt, hast gesehen, okay, Noah Hawley, der Showrunner, hat ein neues Konzept. Er nimmt nur ein paar Versatzstücke, ganz wenige Versatzstücke aus Fargo, versetzt die Geschichte natürlich in die gleiche Gegend und erzählt aber eine ganz neue eigene Geschichte. So. Und er hat den, vor allem was auch wichtig ist, er hat den Segen von den Coens dafür gekriegt. Die sind Executive Producer, zwar nur im Namen, weil sie nichts damit, nicht wirklich was, ja, damit zu tun haben. Aber er hat den Segen bekommen. Und das ist, glaube ich, so das Wichtige, dass Networks nicht nur oder Sender nicht nur in ihren eigenen Katalogen wühlen und gucken, was könnten sie nehmen, wozu haben sie die Rechte, sondern auch, dass die Macher damit involviert sind und dass sie quasi ihren Segen dafür geben und dass der neue Showrunner, wenn es überhaupt einen neuen Showrunner gibt, dass er quasi eine Vision damit dafür hat. Und deswegen kann man immer erst sehen, was dabei rauskommt, wenn man halt das fertige Produkt sieht.
Klar, auf jeden Fall. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, stehe ich halt diesem, wir nehmen mal eine alte Film-Franchise und machen daraus eine Serie, weniger skeptisch gegenüber, weil du in der Serie ja immer mehr daraus machen musst. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, eine Serie zum Film, der kondensierte Film ist im Endeffekt nur, oder der Film ist im Endeffekt nur eine kondensierte Version der Serie. Ja. Das ist langweilig, aber die Serie ist im Endeffekt, nimmt den Ansatzpunkt des Films und vergrößert ihn. Von daher finde ich das eigentlich nicht so einen bedenklichen Trend. Eher bedenklich finde ich diese Spin-off-Sache, dass ich aus einer bekannten Serie so, ja, Lilyhammer hat mich, also ja, Lilyhammer ist ja eigentlich kein Spin-off zu Dings, aber es hat mich schon, weil es so ein bisschen danach aussah, so ein Spin-off wie Sopranos, nicht so interessiert irgendwie, weil er halt wieder die gleiche Figur spielt und so weiter.
Er spielt ja eine neue Figur.
Aber ja, genau. Spielt sie ähnlich.
Ja. Also, ist halt mafiosi.
Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ja. Aber ja, genau, den zweiten Trend finde ich eher bedenklicher, aber Better Call Saul ist jetzt so ein bisschen auch Präzedenzfall. Aber es gibt schon viele Spin-offs, die ja auch auf ihre Weise irgendwie was Neues. Manche von denen man es gar nicht wusste, ne? Wir hatten noch neulich irgendwie die Diskussion, dass von Jack das Spin-off ist was? Irgendwas CSI oder?
NCIS.
NCIS. Ja. Wie auch immer. Gut, bei diesen Procedurals ist es vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Die sind eh alle auch ein bisschen gleich. Wenn ich jetzt das mal so sagen darf.
Ja. Es ist, also bei manchen kann man sich dann vorstellen, was daraus gemacht wird, zum Beispiel Minority Report, okay? Das ist eine Science-Fiction-Sache, da kann ich mir vorstellen, dass man daraus irgendwie eine 22-episodige Serie machen kann.
Aber finde ich von der Thematik
solche auch solche Comedies wie Uncle Buck oder es gibt jetzt Hitch, der Date Doctor, wird irgendwie als Serie entwickelt. Dann wird entwickelt, was wollte ich jetzt noch sagen?
Es ist halt wie im Filmbereich, es wird halt nach jedem Strohhalm gegriffen. Mhm. Alles, was irgendwie nur minimal einen Wiedererkennungswert hat, ist immer einfacher zu verkaufen als etwas, was noch nie da war.
Und es ist auch günstiger zu produzieren.
Ja.
Dann, das ist, wenn ich jetzt ein Film-Franchise habe, das irgendwie super erfolgreich war, oder einen Film, der halt super viele Fans hat, dann verstehe ich das irgendwie. Aber wenn ich so eine Komödie habe, die unter dem Radar gelaufen ist und auch keine kritischen irgendwie Lorbeeren erhalten hat, dann...
In dem Moment ist es mir halt aber, da sehe ich es gar nicht so negativ, es ist mir einfach nur irgendwie egal.
Ja, ja, klar.
Ob sie jetzt eine gute Comedy aus dem Nichts machen oder eine gute Comedy aus Buck, was weiß ich, wie das hieß.
Uncle Buck.
Uncle Buck. Dann, ist eigentlich egal, würde ich sagen.
Ja. Ich meine, es wird ja alles neu verwurstet. Ich meine, das macht ja auch nicht vor Übersee halt quasi. Ja. Es gibt jetzt zum Beispiel eine Adaption von der exzellenten britischen Serie Utopia von David Fincher bei HBO. Das hört sich mega interessant an, wenn es halt David Fincher und HBO ist. Aber es ist halt ein Remake von der britischen Serie, die schon ziemlich perfekt war.
Ja. Siehe Luther, ja.
Luther wird neu aufgelegt.
Ja.
Bei Fox, dann wird drüber nach. Dann wurde ja Grace Point, war ein 1:1 Remake von Broadchurch mit dem gleichen Hauptdarsteller, der einfach nur ein amerikanischer
Genau, Trainer. Das ist eigentlich jetzt nochmal ein neuer Trend. Serien, die es schon gab, auf Englisch oder in anderen Sprachen, werden nochmal amerikanisiert. Ne?
Ja. Da frage ich mich auch, warum kauft ihr nicht einfach Broadchurch ein und zeigt es bei Fox? Das muss doch günstiger sein, als das nochmal neu zu produzieren.
Günstiger auf jeden Fall, aber offensichtlich geht man auch immer davon
Englisch
aus. Genau, ja. Also es ist halt ganz, ganz seltsam. Klar, Amis gucken ja auch nicht viel mit Untertiteln. Ne? Also das geht ja gar nicht.
Sie brauchen ja keine Untertitel.
Nee, genau. Also Untertitel, also andere Sprachen gehen schon mal gar nicht. Aber selbst britische Sachen. Also ich meine, wenn man so ein bisschen guckt, dann kriegen die... Zumindest die Kritiker und Fans kriegen ja die Sachen wie Luther und so auf jeden Fall mit in Amerika, ne? Und loben das auch und so. Aber der Mainstream, ich glaube, der springt da tatsächlich nicht so auf. Ja, das ist natürlich, also es ist für Serien-Junkies, glaube ich, schade, weil da geht einfach dann Potenzial für eine neue Idee irgendwie verloren. Und ich meine, wenn man halt zurückblickt, unsere Lieblingsserien, so allgemeiner, wenn du an deine Lieblingsserien denkst, sind es halt eigentlich eigene Ideen gewesen, die irgendwie neu rauskamen, wie die Sopranos, wie The Wire, wie Breaking Bad. Gut, Game of Thrones ist eine Buchadaption, das hat nochmal so ein bisschen Sonderstatus.
Aber dann, es gibt auch Fargo und Hannibal, dann kommt bald Westworld bei HBO, was schon nach dem ersten Trailer ganz gut aussieht. Also Bates Motel zum Beispiel ist auch recht erfolgreich, jetzt nicht so, wird jetzt nicht so auf den kritischen Thron gehoben, aber es ist schon bemerkenswert, dass daraus was gemacht wird. Dann gab es Friday Night Lights, war auch eine Filmadaption, exzellente Serie. Dann
war das eine Filmadaption? Stimmt, ja.
Parenthood zum Beispiel war auch eine Filmadaption, hat auch sehr, sehr viele Fans gehabt, loyale Fans. Also es gibt das eine und es gibt das andere. Man kann das nicht pauschalisieren.
Ja.
Man kann nur feststellen, dass es momentan fast überhand nimmt.
Dass es ein Trend ist. Ich hoffe allgemein...
Andererseits, gibt es natürlich auch den Trend, dass immer mehr Indie-Filmemacher ins Fernsehen gehen. Mhm. Also wir haben jetzt Transparent von Jill Soloway, die vorher Sundance-Filme gemacht hat oder bei Sundance Lieblinge produziert hat. Dann haben wir die Duplass Brothers, die zum Beispiel Togetherness machen. Und wenn man sich den Sonntagabend bei HBO anguckt, da läuft Togetherness, Looking und Girls. Also das ist wie so, keine Ahnung, das sind halt drei Indie-Produktionen. Das hätten auch drei gute Indie-Filme werden können, von drei Indie-Filmemachern.
Ja. Und vor allem auch von den Thematiken her, irgendwie Mädels stehen im Vordergrund, Schwule stehen im Vordergrund.
Ja.
Fürs andere ist ein bisschen... nicht
aber
ganz
hat ja auch aber absolut diesen Indie-Flair.
Genau, definitiv.
Weißt du, so manchmal traurig, manchmal lustig, nicht immer ganz traurig, nicht immer ganz lustig, also immer diesen Mix. Und ja, es gibt ja auch tausende, also nicht tausende, aber es gibt viele neue Kanäle, die auch sich solchen Formaten widmen. Zum Beispiel der Sundance Channel, der hat Top of the Lake gemacht oder hat Rectify gemacht, beides exzellente Serien. Ja. Und was im Umkehrschluss natürlich diese Fragmentierung dazu beiträgt, dass die Networks immer schwächere Quoten haben und dadurch immer größere Panik, versetzt werden, weil ihnen halt die Stoffe ausgehen.
Ja. Gut, ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, es ist gut, dass wir es mal irgendwie zusammengebracht haben, aber grundsätzlich ist, glaube ich, der Untergang jetzt noch nicht nah, ja, während man das über Hollywood schon eher irgendwie sagen kann, wo wir auch gesagt haben, da gibt es ja auch wieder neue Indie-Bereiche und vielleicht reißt jetzt Amazon mit seinen Eigenproduktionen da wieder irgendwie eine neue Lücke, die interessant werden könnte für Filme.
Ich finde es ja eh immer schwierig, wenn man so den Untergang vorhersagt
ja, von irgendwas. Definitiv. Aber ja, klar, man kann trotzdem mal drüber sprechen. Ich meine, es gab ja jetzt echt Jahre, wo halt eben wie mit den Sopranos, Six Feet Under und bla 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 immer neue Ideen und das war toll und super und die Leute haben es geguckt und jetzt wärmt man andere Sachen oder nimmt bestimmte Franchises und setzt eher da drauf, einfach auf Wiedererkennungswert. Vielleicht geht es ein bisschen zu auf Kosten der ganz neuen Formate, obwohl es sie immer noch gibt, keine Frage. Irgendwie Togetherness oder so ist ja auch komplett neu.
Und die ersten Think Pieces verkünden auch schon das Ende der Golden Age.
Das
Fernsehens.
Ja, gut, es ist halt irgendwo ein Anzeichen, aber ja, so weit würde ich jetzt trotzdem noch nicht gehen. Einfach weil der Markt sich trotzdem so verändert hat, dass diese qualitativ hochwertigen Sachen eben gewollt sind
immer noch und auch gebraucht werden. Findet,
ja.
Ne? Und ich meine, wenn wir uns das letzte Jahr in Serien anschauen, 2014 war für mich das beste Jahr in Serien überhaupt, also seit sehr, sehr langer Zeit.
Ja.
Also ich habe noch nie so viele gute neue Serien gesehen wie im letzten Jahr und deswegen bin ich da extrem guten Mutes.
Ja. Apropos, du hast es eben schon erwähnt, vielleicht nur mal von mir noch ein kurzer Shoutout, weil ich habe auch angefangen mit Transparent von den Amazon Studios.
Ja.
Die ersten drei Folgen erst geguckt, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal länger drüber gesprochen haben. Aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also von daher einfach nur mal eine kurze Empfehlung, wer sowieso Amazon Streaming abonniert oder wer mal irgendwie einen 30-Tage-Test macht oder so, zieht euch unbedingt Transparent rein. Ist ja nur ein Halbstünder immer.
Genau.
Das
kann man an einem schönen, verregneten Sonntagnachmittag
sich angucken. Geht um, es spielt in Los Angeles, oder? Spielt in Los Angeles?
Ja.
Geht um eine Familie oder einen Familienvater, der drei erwachsene Kinder schon hat, die alle so ein bisschen auch ihre eigenen Probleme haben, aber es startet eigentlich damit, dass er jahrelang, er ist jetzt Rentner sozusagen, er war Professor, dass er jahrelang sich versteckt hat in dem Sinne, dass er eigentlich als Frau leben möchte und das halt nie ausgelebt hat und das jetzt macht und sich outet vor seinen Kindern sozusagen. Das zieht sich so jetzt über die ersten drei Folgen, da hat er sich noch gar nicht gegenüber allen geoutet und die Kinder damit konfrontiert werden und er damit leben muss, dass er jetzt sein Leben nochmal umkrempelt mit, ich weiß nicht, Ende 60 oder so.
Ja.
Aber ja, sehr, sehr lustig, sehr, sehr bizarr. Würde es auch vom Humor so ein bisschen Richtung Girls oder so schieben?
Ja, es ist schon, es ist vielleicht teilweise sogar noch ein bisschen düsterer und dramatischer.
Ja.
Also es ist ja auch jetzt keine reine Comedy, es ist wieder dieses
Indie-Ding. Ja,
weißt du?
Das stimmt.
Es ist nicht nur Schenkelklopfen und Lachen und so, es ist auch sehr, sehr ernsthaft, aber auch sehr warmherzig erzählt und eine wunderbare Serie.
Ja, und der Hauptdarsteller, sagt mir gerade nochmal,
Jeffrey Tambor,
hat ja auch den Golden Globe gewonnen.
Genau.
Ja, super geile Leistung. Also bis jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt nur die drei Folgen gesehen, aber es ist schon...
Es ist für Amazon wirklich so ein Segen. Es ist die erste Serie, die wirklich auch kritisch eingeschlagen hat wie eine Bombe.
Und ich bin so lange so ein bisschen drumherum, dachte so, ja, hört sich interessant an, aber Amazon hat mich bis jetzt nicht so überzeugt. Aber ich bin echt froh, dass ich es angefangen habe. Also wer die Möglichkeit hat, es wurde ja neulich mal, gut, es hilft jetzt keinem mehr, aber irgendwie einen Samstag komplett frei wurde es gezeigt, weil Amazon natürlich versucht, das jetzt zu pushen.
Ja.
Und auch ihr Prime-Angebot da zu pushen. Bin gespannt, was auch bei der nächsten Amazon Pilot Season irgendwie rauskommt, ob sie nochmal so einen Hit landen können.
Ja, wir haben ja die Piloten schon gesehen, alle. War jetzt nichts dabei, was uns alle so sehr vom Hocker gerissen hat. Ich glaube, The Man in the High Castle, dieses Science-Fiction-Projekt, das war noch so der Frontrunner.
Das war der einzige, den ich mir angeguckt habe.
Ja. Ich habe auch nicht alles gesehen, aber mir hat Mad Dogs ganz gut gefallen, muss ich sagen. Das ist auch, da sind wir wieder, da schließt sich wieder der Kreis, weil es nämlich auch ein Remake ist von der gleichnamigen britischen Serie mit dem gleichen Showrunner Chris Cole.
Okay.
Aber mit vier ziemlich coolen Schauspielern in den Hauptrollen. Also Michael Imperioli zum Beispiel, der Christopher bei den Sopranos war.
Steve Zahn
spielt Steve mit. Zahn, genau.
Wer sind die anderen noch?
Dann der eine ist aus Weeds, der Dunkelhäutige. Und der vierte, Billy Zane war ja auch noch im Auftakt.
Ja.
Hier aus Titanic.
Okay. Ist es der Böse bei Titanic? Also
genau.
Kate Winslet verheiratet.
Ja.
Sehr schön.
Und der vierte Boy fällt mir jetzt gar nicht an.
Ja, vielleicht müssen wir die Amazon-Piloten dann nochmal irgendwie in einem einzelnen Podcast extra besprechen, obwohl die sind jetzt auch schon eine Weile raus.
Ja.
Vielleicht kann man gucken, was dann übernommen wird. Das ist auch so eine Frage, gucke ich mir jetzt 8 Piloten irgendwie an, von denen irgendwie 2 dann in Serie gehen, dann kann ich auch irgendwie warten. Obwohl es natürlich cool ist, dass man irgendwie mit abstimmen kann. Also von daher...
Ja, obwohl man aber auch gleichzeitig nicht weiß, wie sehr das einfließt in die, in die Überlegungen von Amazon.
Schwierig, ja. Hanna und ich haben da noch einen kleinen extra Podcast zu gemacht, könnt ihr euch vielleicht mal, findet ihr hier auch im Feed, wo wir die alle mal vorgestellt haben, da hatten wir sie auch noch nicht gesehen, aber da könnt ihr euch mal anhören, worum es geht, wenn ihr wissen wollt, was ihr euch vielleicht anschauen solltet. Ja, Jetzt hatten wir eigentlich noch ein paar Sachen, aber wir sind schon wieder so ein bisschen über die Zeit.
Ich will ja schon immer die ganze Zeit über die Up-Series
reden. Ja, dann mach das schon.
Nee, das mache ich heute nicht. Das machen wir das nächste Mal. Aber jetzt mal als Teaser so.
Ja, wir haben bei mir haben sich auch die Dokus angehäuft. Wir machen demnächst mal wieder eine kleine Doku-Runde. So 3-4 hauen wir dann raus. Ja. Heute dachten wir, Better Call Saul und Remakes und Spin-Offs und so weiter ist auf jeden Fall mal die Diskussion wert. Leute, schaut auch bei unserem Sponsor audible.de/Serienjunkies vorbei. Da könnt ihr euch ein kostenloses Hörbuch holen, könnt Audible testen. Das ist der Anbieter für Hörbücher aller Art. Genau, ihr könnt da einfach den Service kostenlos testen und dann ein Hörbuch auf jeden Fall behalten, auch wenn ihr nicht bei Audible bleibt. Und wenn ihr das macht, macht ihr es am besten über audible.de/Serienjunkies. Dann unterstützt ihr gleichzeitig auch das Taxi, worüber wir uns sehr freuen würden. Hast du irgendeine Empfehlung, spontan? Eine Buchempfehlung? Ich hatte eigentlich noch eine gute, die hätte ich aber nur gebracht, wenn ich auch meine Doku hätte vorstellen dürfen. Jetzt passt es nicht mehr so gut.
Du fragst mich jede Woche nach neuen Buchempfehlungen. Ich lese nicht so schnell.
Wolltest du auch lesen? Nee, aber wenn das bei euch genauso ist wie bei uns, wenn ihr eben das nicht schafft, so viel zu lesen, aber eigentlich den Stuff gerne euch einführen würde, sozusagen. Einführen ist vielleicht das falsche Wort gewesen. Nee, dann lohnt es sich echt, einfach mal sich ein Hörbuch bei Audible zu besorgen. audible.de/Serienjunkies, weil das kannst du eben, das Coole wie hier beim Podcast, wenn euch die Podcasts mal ausgehen, bietet sich das an. Immer, ich mache das ja gern beim, weiß ich nicht, Staubsaugen, Putzen, im Fitnessstudio, wo auch immer.
Die größte Literatur der Menschheitsgeschichte. Thomas hört sie beim Staubsaugen.
Ja, obwohl Staubsaugen ist ja nicht so optimal. Da hat man natürlich den Lärm des Staubsaugers. Ja, genau. Bügeln habe ich auch abgeschafft. Sonst, wenn ihr bügelt,
bügelst du zu Hause, Thomas? Nein.
Wenn ihr bügelt, dann ist Hörbuch hören dabei eine wunderbare Sache.
Ja.
Cool, das war's soweit vom Taxi. Schreibt uns doch immer an podcast@serienjunkies.de. Gerne zum Thema Better Call Saul auf jeden Fall. Sagt uns mal, wie es euch gefallen hat. Und auch zum Thema Remakes, Spin-Offs, wie seht ihr das? Seht ihr das kritisch oder sagt ihr, oh, ist mir eigentlich egal, solange da gute Serien bei rauskommen? Ja. Axi, wo kann man dich noch erreichen, wenn man das möchte?
Bei Twitter und bei Letterboxd unter Max Stilecht.
Mich könnt ihr da auch erreichen unter @picnicker83.
Jo.
Easy. Locker easy. Cool. Locker easy. Bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.